Universität Hamburg.
Wir sind als Schwelle Urban Fantasy für Kinder und Jugendliche im medialen Transfer. Ich überbringe Ihnen zuerst noch das Bedauern von Petra Schrackmann, dass sie eben krankheitshalber Forfait erklären muss. Ich möchte aber darauf hinweisen, Sie können durchaus Fragen stellen und wir werden uns bemühen, sie zu beantworten. Ich bin nicht die Expertin, aber ich habe die meisten Filme auch gesehen, die sie bespricht. Und sowohl ich als auch Frau Tomkowiak kennen ihr Projekt ziemlich gut. Also scheuen Sie sich nicht, was zu fragen. Ich werde auch alles aufschreiben. Ja. Also. Der 12-jährige Percy Jackson hätte sich nicht träumen lassen, dass ein einfacher Schulausflug seine Welt völlig auf den Kopf stellen würde. Anstatt im Metropolitan Museum of Art in Manhattan etwas über die alten Griechen und Römer zu lernen, wird er dort nämlich angegriffen. Und das ausgerechnet von seiner Mathelehrerin, die sich vor seinen Augen in ein geflügeltes Monster verwandelt. Abwehren kann er den Angriff mit dem Kugelschreiber seines Lateinlehrers, der sich in seiner Hand plötzlich in ein Schwert verwandelt. Noch viel seltsamer ist allerdings, dass danach offenbar niemand mehr an die mürrische Dame erinnern kann. Es scheint, als hätte Percy sich die Existenz der Lehrerin und ihre übernatürliche Verwandlung bloß eingebildet. Fast gelingt es ihm, das Erlebte als Halluzination abzutun. Erst Wochen später erhält er schließlich doch Gewissheit, dass das seltsame Ereignis tatsächlich stattgefunden hat und erfährt, was sich dahinter verbirgt. Dass nämlich Götter und Kreaturen der griechischen Mythologie wirklich existieren und in den heutigen USA noch immer anzutreffen sind. Sein bester Freund Grover Underwood, der sich als Satyr und Percys Beschützer entpuppt, erklärt Percys anfängliche Unwissenheit folgendermaßen: «We put mist over the human's eyes. We hoped you'd think the kindly one was a hallucination, but it was no good. You started to realize who you are.» Hinter dieser Aussage, die zu Beginn der fünfbändigen Jugendbuchreihe Percy Jackson und die Olympians von US-Autor Rick Riordan geäußert wird, steht mehr als bloß die Bestätigung der Existenz des Fantastischen. Vermittelt wird die Idee einer scheinbar realitätskonformen fiktionalen Welt, welche das Fantastische hinter einer Art Schleier vor Normalsterblichen verborgen hält. Entsprechend sind fantastische Elemente nicht in einem eigenen fantastischen Raum verortbar, sondern stellen sich vielmehr als der Alltagswelt schon immer inhärent heraus. Diese Haltung findet sich nicht nur in Rick Riordans Percy Jackson-Reihe, sondern ist eine gerade im Subgenre der Urban Fantasy sehr verbreitete Prämisse. Insbesondere in Werken der Kinder- und Jugendliteratur werden dabei häufig Protagonisten gezeigt, die die Existenz fantastischer Wesen und Begebenheiten entdecken, sozusagen plötzlich die Realität hinter der Realität wahrnehmen können und im Laufe ihrer Abenteuer lernen, in dieser erweiterten Welt zu agieren. John Clute weist in seiner Definition von Urban Fantasy darauf hin, dass sich das Subgenre neben der namensgebenden städtischen Situierung vor allem durch die Verflechtung von realistischer und fantastischer Ebene sowie durch das Erleben dieser komplexen Verbindung auszeichnet. Er definiert: A city is a place, urban fantasy is a mode. A city may be an icon or a geography, the UF recounts an experience. A city may be seen from afar and is generally seen clear, the UF is told from within and from the perspective of characters acting out their roles. It may be difficult to determine the extent and nature of the surrounding reality. UF are usually texts where fantasy and the mundane world intersect and interweave. Dass insbesondere das Erleben einen zentralen Aspekt der Urban Fantasy ausmacht, zeigt sich wohl auch darin, dass eine erstaunlich hohe Anzahl dieser Texte in der ersten Person Singular verfasst sind, um den Rezipierenden das Erleben einer vertrauten und doch völlig fremden Welt nahezubringen. Ein solches Erleben der bisher verborgenen fantastischen Ebene wird oft überhaupt erst durch die Initiation in diese Welt möglich, konkret durch die Erlangung des Wissens über deren Existenz. Diese Einweihung kann so als Übergang, als Schwelle ins Fantastische gelesen werden. Auch bei Percy Jackson gibt es konkret lokalisierbare Schwellen, wie sie ja etwa Helmut Müller als Definitionskriterium für fantastische Erzählungen beschreibt. Der Eingang zum Olymp etwa befindet sich im 600. Stock des Empire State Buildings und die Pforte zur Unterwelt in einem Plattenstudio in Los Angeles. Doch auch zu diesen mythologischen Orten ist der Zugang nur jenen möglich, die über das nötige Wissen dazu verfügen. Wissen, respektive Geheimwissen, erweist sich in mehrfacher Hinsicht als zentral, insbesondere wenn man bedenkt, dass in fantastischer Literatur die Naturgesetzmäßigkeiten einer fiktionalen Welt nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden können und deshalb grundsätzlich erst eingeführt und erklärt werden müssen. Wenn Fantastisches mit der Alltagswelt in Kontakt tritt, wird nicht selten implizit Kritik am unbegrenzten Glauben an Technik und Wissenschaft ausgedrückt, welche die Welt und die Menschen durchschau- und vorhersehbar machen. Das neu erlangte Wissen über die Gesetzmäßigkeiten des Fantastischen eröffnet neue Sichtweisen und hat so nach Renate Lachmann einen gegenaufklärerischen Charakter. Das explizite Problematisieren des Fantastischen bzw. dessen Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten eröffnet so auch Diskurse um Realität und das Mögliche in der Welt. Im Folgenden möchte ich, im Namen von Petra Schrackmann natürlich, am Beispiel zweier Buchreihen und ihrer jeweiligen Verfilmungen auf die Thematisierung von Welt und Wissen in fantastischer Kinder- und Jugendliteratur eingehen. Das wäre zum einen die bereits genannte Percy Jackson-Reihe von Rick Riordan, zum anderen die fünfbändige Kinderbuchreihe The Spiderwick Chronicles von Autorin Holly Black und Illustrator Tony DiTerlizzi. Mit dem Vergleich von Buchverlag und Filmadaption möchte ich aufzeigen, wie der Transformationsprozess, der sich beim Wechsel von der Buchseite auf die Leinwand ergibt, entscheidende Veränderungen in der dargestellten fiktionalen Welt mit sich ziehen kann und wie diese beiden Verfilmungen das Fantastische auffallend unterschiedlich medial umsetzen. In der Urban Fantasy zeigt sich das besagte neue Wissen oft als eine Art neue Form des Sehens. The Spiderwick Chronicles präsentiert das plötzliche Auftauchen fantastischer Wesen, unter anderem Elfen und Feen, ausdrücklich nicht als Bruch mit den Naturgesetzlichkeiten einer realistischen Welt, denn auch hier ist das Fantastische von Beginn an in die Alltagswelt eingebettet. Mithilfe eines Buches, das sie im Haus ihrer Großtante finden, erkennen die Geschwister Jared, Simon und Mallory, dass fantastische Wesen die unwissenden Menschen schon immer umgeben haben. Bereits der Titel des Buches im Buch Arthur Spiderwick's Field Guide to the Fantastical World Around You macht deutlich, wie die angebliche Realität und die fantastische andere Welt ineinander verflochten sind. Voraussetzung, um diese Welt überhaupt zu bemerken und darin erfolgreich agieren zu können, ist so nicht der Übergang in einen anderen Realitätsbereich, sondern das Wissen über dessen Existenz. Dies impliziert, wie bei Percy Jackson, eine Art geistigen Übergang. Dabei präsentiert sich das Wissen um die Existenz des Fantastischen als erlernbares Geheimwissen. Die Feenwesen können durch Verwendung gewisser Instrumente, beispielsweise der Seeing Stone, hier rechts im Bild, sichtbar gemacht werden. Im Konzept des richtigen Sehens als erlernbares besonderes Wissen lassen sich so auch esoterische Argumentationsmuster erkennen. Entscheidend ist dabei, dass dieses geheime Wissen nicht vergänglich ist, sondern ein Leben lang anhält. Ein Übergang ins Fantastische ist also durch Wissen ist somit eine lineare, nicht mehr umkehrbare Reise. Eine Rückkehr ins Nicht-Fantastische, ins Nicht-Wissen ist nicht möglich. In der Verfilmung des Spiderwick Chronicles aus dem Jahr 2008, welche die fünf Bände der Buchreihe zusammenfasst, nimmt dieses Wissen um die Existenz des Fantastischen einen veränderten Stellenwert ein, denn im Film sind die fantastischen Geschehnisse verstärkt kausal verknüpft. In der Buchreihe wird Jared durch das Lesen des Field Guides langsam in die unsichtbare Welt eingeführt, erkennt die Gefahr, die von ihr ausgeht und lernt sich darin behaupten. Im Film ist der Übergang in die fantastische Welt hingegen als konkreter Tabubruch umgesetzt, als Jared trotz Warnhinweises auf dem Buchumschlag den Field Guide eröffnet. Moment, das wäre das Sehen gewesen. Ja, es stimmt in etwa. Dieser in der Buchreihe nicht enthaltene Siegelbruch hat im Film sichtbare Konsequenzen, dargestellt durch sich konzentrisch ausbreitendes Licht, plötzlichen Wind im Schlafzimmer und drohendes Grollen aus der Ferne. Jared hat so deutlich eine Art Grenze übertreten, welche die bösen Wesen auf ihn aufmerksam machen. Entsprechend ist im Film nicht die Erlangung des Wissens an sich Auslöser der Geschehnisse, sondern allein das verbotene Öffnen des Buches. Eine Kausalverknüpfung, die so in der Buchreihe nicht vorkommt. Dank der Möglichkeiten des Mediums Film kommt das neu erlernte Sehen, respektive das Nichtsehen, im Film allerdings eindeutiger zum Ausdruck, da die Sehfähigkeit der einzelnen Figuren, also deren unterschiedlicher Wissensstand, etwa durch die Kameraführung visuell dargestellt werden kann. Der so ersichtliche Perspektivenwechsel kann den Gegensatz von Nichtsehen zum Sehen plastisch zeigen, was in den Büchern durch die personale Erzählung in der dritten Person singular weniger deutlich ist. Also oben ist das, was jeder sieht, was geschieht, und unten Als Jared den Seeing Stone vor dem Auge hat, sieht er, dass die Trolle seinen Zwillingsbruder gerade entführen. Wissen als Schwelle, also die Einweihung in die wahre Beschaffenheit der Welt, verändert die Sicht auf diese und erzeugt auf mehreren Ebenen Verunsicherung für die Protagonisten. Zum einen präsentiert sich die vertraute Welt ganz anders oder zumindest nicht so komplett, wie man bisher angenommen hatte. Zum anderen wirkt das neue Weltverständnis potenziell identitätsverändert. Besonders gut erkennbar ist dies in Archer Spiderwicks Anrede an die Leserschaft in seinem wiederum nur im Film vorkommenden Vorwort des Field Guides, die gleichzeitig Einweihung in die fantastische Welt wie auch Warnung vor deren weitreichenden Konsequenzen ist. So schreibt er, das wäre der Field Guide gewesen mit der Warnung, Entschuldigung, und hier kommt das Zitat. Dear reader, what you now hold in your hands is the culmination of a life's work, and you will soon see, as I have, that there are fantastical creatures living among us, hidden through mimicry and magic. This book will give you the tools and techniques needed to lift the veil and see the unseen. Once you have this sight, you will never see things the same way again. Als Verbildlichung des Lesevorgangs wird diese kurze Passage im Film übrigens mit Illustrationen aus dem Buch und von Archer Spiderwicks Erlebnissen fast greifbar dargestellt. Interessanterweise betont der Film die Idee, dass diese neue Sehfähigkeit nicht nur Aktivität erlaubt, sondern auch Gefahren nach sich zieht. Dies wird besonders deutlich, wenn Archer Spiderwick eindringlich warnt: I deeply fear that the more I learn, the more I place everyone around me in grave danger. So, reader, beware. I beseech you, beware. In den Büchern ist hingegen unmissverständlich, dass auch Unwissenden Gefahr droht, ohne dass eine Art Tabubruch die fantastischen Wesen auf sie aufmerksam macht. Auch bei Percy Jackson, um auf ihn zurückzukommen, ist in der Buchvorlage eine Art neue Sehfähigkeit zu erkennen. Diese ist allerdings nur Angehörigen der mythisch-fantastischen Ebene vorbehalten. Percys Mutter beispielsweise weiß von der Existenz des Fantastischen, kann jedoch nicht durch den verbergenden Schleier sehen. Percy kann dies, wie sich herausstellt, ist er der Sohn des Meergottes Poseidon und damit selbst Teil der fantastischen Welt. Als Halbgott ist es Percy möglich, die menschliche und die göttliche Welt zu sehen. Diese Sehfähigkeit erlangt er allerdings erst, als er das nötige Wissen hat, um das Gesehene einordnen zu können. Das eingangs erwähnte Erlebnis mit der Monsterlehrerin kann deshalb als eine Art Aufwachen gesehen werden. Erst mit der Einweihung ins Fantastische erkennt er, dass er bereits früher Übernatürliches erlebt hat. Das neu erlangte Wissen erklärt so Ereignisse der Vergangenheit, schafft Ordnung in einer bisher uneindeutigen Welt und verortet ihn zwischen den Welten. Im Vergleich zum Spiderwick-Film, welcher insgesamt recht nahe an der Vorlage bleibt, weicht der Film Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, viel stärker von der Vorlage ab. Die auffälligste Änderung im Film ist wohl, dass der Aspekt des besonderen Sehens gänzlich wegfällt. Eigentlich könnten alle Menschen die griechisch-fantastische Ebene sehen. Durch den Verzicht auf einen verbergenden Schleier fehlt damit allerdings die Erklärung, warum gewöhnliche Menschen nichts von deren Existenz wissen. Anstatt ein Erklärungsmodell für die komplexe Verflechtung von realitätskonformer und fantastischer Welt zu liefern, ist im Film weitgehend eine Trennung der beiden Ebenen erkennbar. Dies wird am Beispiel von Percys Mutter deutlich, ganz links im Bild. Im Film weiß sie vom Fantastischen, kann es auch sehen. Als gewöhnlicher Mensch hält sie eine unsichtbare Barriere allerdings davon ab, fantastische Orte wie den Olymp zu betreten. Beide Orte hat sie in der Buchvorlage gar nie erreicht. Die Inszenierung einer solchen Barriere wurde also für den Film explizit verdeutlicht. Noch in der Buchreihe ist Wissen, also richtiges Sehen, Segen und Bürde zugleich. Als Wissensträger ist es Percy möglich, aktiv zu werden und das eigene Schicksal zu meistern. Jedoch impliziert Sehen auch ein Gesehenwerden, weshalb Wissen auch Gefahren mit sich bringt, wie Grover Underwood erklärt. The less you knew, the fewer monsters you attract. Die reale Welt ist entsprechend gefährlich für Halbgötter und nicht glauben prinzipiell keine Option. Gewöhnliche Menschen haben immer noch eine Wahl, ob sie das Übernatürliche, Fantastische akzeptieren oder als Halluzination abtun wollen. Hier lässt sich vielleicht auch eine Kritik am durchrationalisierten Realitätsbild der Menschen erkennen, wenn etwa Centaur Chiron das Verhältnis gewöhnlicher Menschen folgendermaßen kommentiert: Remarkable, really, the lengths to which humans will go to fit things into their version of reality. Indem die Verflechtung der beiden Welten stark reduziert und meist kausal begründet wurde, präsentiert sich die nicht-fantastische Alltagswelt im Film stark entproblematisiert. was die Einbindung des Fantastischen und damit implizit auch die dargestellte Welt völlig verändert. Der Film zeigt so eine deutliche Tendenz zur Abschwächung von Mehrdeutigkeiten und zur Vereinfachung. Bereits die ersten Filmminuten lassen dies erkennen. So beginnt der Film nicht mit der Hauptfigur Percy, sondern mit den Götterbrüdern Zeus und Poseidon. Ihr kurzes Gespräch fungiert dabei als Expositionsprolog, der sämtliche Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten bezüglich der Beschaffenheit der fiktionalen Welt, etwas, was dem Fantastischen nach Todorov ja eigentlich seinen Charakter verleiht, von Anfang an beseitigt. Das Erzählte zeigt sich so von Beginn an als nicht realitätskonform und nimmt dem Film mit der Vorwegnahme wichtiger Informationen einiges an Spannungspotenzial. Fantastisches geschieht meist in eigenen, von der Alltagswelt getrennten Bereichen. Wenn etwa Zeus zu Beginn des Filmes zum Olymp zurückkehrt, wirkt der Lift des Empire State Buildings bereits durch das gleißende Licht als förmliches Portal in eine andere Welt. Sämtliche fantastischen Erlebnisse ließen sich als Einbruch in die Realität, als eine Art Fremdkörper in der Welt, wie auch Percys Leben verstehen. Gerade in Bezug auf Percys Position zwischen den beiden Welten ist der Film allerdings etwas widersprüchlich. In der Buchreihe ist Percy letztlich wohl gerade deshalb erfolgreich, weil er sich in beiden Welten bewegen kann. Dies wird auch im Film angedeutet, wo er einer der wenigen Halbgötter ist, der beide Welten kennt. Insbesondere der finale Kampf gegen den Verräter Luke scheint diese doppelte Zugehörigkeit auch zu bestätigen, da dieser auf den Dächern New Yorks stattfindet. In seiner Heimatstadt, unzweifelhaft in der Welt der Menschen, nimmt Percy scheinbar die Zugehörigkeit zu beiden Welten an und kann mit Hilfe seiner wasserbändigenden Kräfte den Verräter besiegen. Seltsamerweise wird diese Zugehörigkeit der beiden Welten am Ende des Films jedoch wieder verworfen, als er sich im Gegensatz zur Buchvorlage zumindest vorerst für ein Leben in der fantastischen Welt entscheidet. Damit zeigt sich das Fantastische nicht nur als entproblematisiert, sondern auch als weit deutlicher positiv konnotiert als in der Buchreihe. Abschließend möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, den beide Filme nicht von der Vorlage übernehmen. Wie viele Werke der Urban Fantasy drücken die beiden Buchreihen explizit den Anspruch aus, tatsächlich geschehene Ereignisse zu berichten. Der erste Band der Percy Jackson-Reihe beginnt etwa mit einer Warnung. If you're reading this because you think you might be a half-blood, my advice is, close this book right now. Believe whatever lie your mom or dad told you about your birth and try to lead a normal life. If you're a normal kid reading this because you think it's fiction, great. Read on. I envy you for being able to believe that none of this ever happened. Seite 1 des Buches. Die 5 Bände der Spiderwick Chronicles erhalten jeweils einen einleitenden Brief der Autorin, einen einleitenden Brief der Hauptfiguren an die Autorin Holly Black und den Illustrator Tony Terlizzi, in der die Kinder beteuern, dass alle Geschehene tatsächlich passiert seien und unbedingt veröffentlicht werden müssen, um der Leserschaft die Augen zu öffnen und sie vor den ungeahnten fantastischen Gefahren in unserer Welt zu warnen. We just want people to know about this. The stuff that has happened to us could happen to anyone, schreiben die Geschwister. Die Autorin bekräftigt diese Authentizitätsfiktion, da sie ebenfalls zu Beginn jedes Buches die Existenz solcher Wesen beteuert und sich explizit an die Leserschaft wendet, um ihre neue Sicht der Welt seit der Einweihung durch die Grace-Kinder zu erklären. What has happened since is hard to describe. Tony and I have been plunged into a world we never quite believed in. We now see that fairies are far more than childhood stories. There is an invisible world around us and we hope that you, dear reader, will open your eyes to it. Indem die Bücher postulieren, wahre Ereignisse zu erzählen, weitet sich die Verunsicherung darüber, ob die Welt wirklich mehr enthalten könnte, als wir alle ahnen, potenziell auch auf die Ebene der Leserschaft aus. Beachtenswerterweise ermöglichen nun aber DVDs und Blu-rays Anknüpfungspunkte an die literarischen Vorlagen, auf die in der Kinoversion der Filme verzichtet werden musste. Im Fall von Percy Jackson bietet das Bonusmaterial der DVD zusätzliches Wissen zu den Göttern, welche mythisches Hintergrundwissen vermitteln und ansatzweise die Authentizitätsbekundung der Buchvorlage erkennen lassen. Die DVD zum Spiderwick-Film akzentuiert diese Wahrheitsbekundung, indem die Authentizitätsfiktion in den DVD-Extras fast durchgehend aufrechterhalten wird. Regisseur Mark Waters oben und Autorin Holly Black sprechen so von dem Erzählten, als glaubten sie ohne Zweifel an die Richtigkeit der Ereignisse. Im Beharren auf die Wahrhaftigkeit der im Film dargestellten Ereignisse zeigt sich damit auch eine Erweiterung, eine Entgrenzung des Films. Das Bonusmaterial kann als multimediale Form eines Paratextes verstanden werden, der neben dem Hauptfilm nun auch die Rezipierenden zu Eingeweihten macht, die nun ihrerseits die angebliche Wahrheit über die Existenz des Fantastischen erfahren und zudem noch Strategien erlernen können, um sich böse Feenwesen vom Leib zu halten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Film The Spiderwick Chronicles trotz Kürzungen weitgehend versucht, die Verbindung von Wissen und Sehen durch mediale Mittel umzusetzen. Der Film um Percy Jackson nimmt hingegen vor allem Änderungen auf der Handlungsebene vor, wodurch sich größere Umdeutungen in der Weltkonzeption ergeben. Beide Filme nehmen in der Zweitauswertung für den Kaufmarkt Aspekte der Vorlage wieder auf. Da dieses als Bonusmaterial jedoch auf den DVDs nicht verbindlich zur Filmadaption gehört, wird es ebenfalls zu einer Art Geheimwissen für die Rezipierenden, die aber zum Glück anders als die Helden der Filme selbst entscheiden können, ob sie zu den Eingeweihten gehören wollen oder nicht. Ja, vielen Dank.